Gorilla was a rebel, you know.
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sportphysiotalks. Gleich vorweg an meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen ein Sorry für letzte Woche. Aus gesundheitlichen Gründen ging sich das leider alles nicht aus, letzte Woche eine Folge aufzunehmen. Hab das Thema dann, ja, wird in den nächsten Wochen dann kommen, weil ich freue mich, heute wieder einen Gast bei mir zu haben. Den Thomas Meyer, Sportphysio und Manualtherapeut aus Landshut. Hat dort eine eigene Praxis auch und er beschäftigt sich jetzt seit einigen Jahren intensiv mit dem heutigen Thema Stoßwelle, ist da auch regelmäßig auf Workshops unterwegs und gibt da sein Expertenwissen weiter. So auch wie vergangenes Wochenende war er im Zuge des Stoßwellen-Workshops der Firma Alumed in Wien und die ein sehr hochwertiges Stoßwellenprodukt auch im Portfolio haben, dazu auch später noch mehr. Und genau, kurz vor seiner Heimreise hat mich der Thomas in meinem Studio besucht und wir haben das Thema Stoßwelle in der Sportphysiotherapie näher besprochen. Wie kann es eingesetzt werden? Wo liegen die Vorteile? Vielleicht warum ist die radiale Stoßwelle, die ja wir Physios auch verwenden dürfen, genauso effektiv wie die fokussierte, sprich hier ein deutlicher Mehrnutzen auch für uns Physios besteht, weil wir das auch gleich direkt in der Praxis anwenden können. Und andere Themen mit Fallbeispielen und so weiter werden wir heute auch besprechen, damit das Thema Stoßwelle in der Sportphysiotherapie vielleicht eure Fragen beantwortet. Soll es Fragen noch geben, dann könnt ihr die natürlich gerne auch wieder an mich schicken. Ich werde die dann auch weiterleiten. Sollte ich die selber nicht beantworten können, werde die dann an den Thomas weiterleiten. Genau. Und das sind so die Themenpunkte der heutigen Folge. Ich freue mich darauf, hat richtig Spaß gemacht. Und genau, dann geht's los mit der heutigen Folge. Ja, hallo Thomas, servus. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deinen Besuch bei mir im Studio. Freut mich, dass du da bist.
Ja, servus. Also vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage, heute hier in deinem Podcast ein bisschen über die Stoßwelle auch zu sprechen, über wie ich es in der Praxis einsetze. Und ja, ich freue mich über deine Einladung.
Sehr cool, danke. Du hast gerade gesagt, deine Praxis, du kommst aus Landshut. Wie schaut dein Daily Work Business sozusagen aus?
Genau, das ist, ich habe in Landshut meine kleine Praxis, wo ich mit einer Kollegin zusammen arbeite. Wir arbeiten hauptsächlich im manualtherapeutischen, sportphysiotherapeutischen Bereich. Mhm. Das bedeutet, von der Philosophie her gehen wir immer zuerst über den guten manuellen Befund und dann immer weiterlaufend immer in die Aktivität, ins Training, wo wir das Ganze dann mit Stoßwelle auf der einen Seite im Hands-on-Teil und dann aber auch so Gimmicks wie EMG im praktischen oder im aktiven Teil dann sozusagen in der Therapie, in der Behandlung sozusagen immer mit einsetzen.
Genau, du hast das eh auch schon angesprochen. Ein Tool, was du sehr gerne nutzt und was auch das Thema der heutigen Show so ein bisschen ist, der Headliner, die Stoßwelle. Wie kam es dazu, dass du jetzt speziell dieses Thema auch sehr gerne in Vorträgen auch besprichst und was ist so dein Zugang dazu, zu dem Ganzen, wie kam es dazu?
Also wenn wir uns, glaube ich, vor 5 Jahren unterhalten hätten, oder mittlerweile sind es, glaube ich, 6, wenn du mich gefragt hättest, was halte ich von Stoßwelle, hätte ich gesagt, gar nichts, weil es für mich einfach nicht in mein klinisches Denken reingepasst hat, in mein therapeutisches, weil ich konnte mir damals nicht vorstellen, wenn jetzt jemand ein halbes Jahr mit Fersenschmerz rumläuft, dass er dann zu 3 Behandlungen kommt, 3-mal mit der Stoßwelle draufgeballert wird und danach ist der Schmerz weggezaubert. Und von dem her war das für mich erstmal, wird nicht funktionieren. Und dann war ich an einem Abend in München in so einem kleinen Symposium, wo wir uns 2-mal im Jahr treffen, einfach Spielerberater, Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte, die so im Großraum München mit allen möglichen Leistungssportlern arbeiten und es ist einfach so ein fachlicher Austausch. Und damals war Peter Stiller, damals noch Mannschaftsarzt vom 1. FC Augsburg, ein Redner des Abends, und der dann über Muskelverletzungen berichtet hat, wie er Muskelverletzungen mit der Stoßwelle behandelt und sie dann einfach viel schneller wieder Return to Sport bekommt. Und das war für mich dann so der erste Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, vielleicht gibt es da noch irgendwas, was neben den Klassiker-Indikationen, Fersensporn, Kalkschulter, Tennisellenbogen, was man halt so klassisch kennt, da muss es mehr geben. Und ich habe damals meine Ausbildung zum OMT gemacht, also der höchsten international anerkannten manuellen Therapie-Weiterbildung. Und da sind wir immer sehr drauf getrimmt worden, evidenzbasiert zu arbeiten. Und alles, was wir tun, gibt es Studien, gibt es solche Sachen, die das alles belegen. Und von dem her war für mich das dann schon die Frage in dem Moment, naja, das ist auf der einen Seite der Praxisbericht eines Mannschaftsarztes aus der Fußball-Bundesliga, aber auf der anderen Seite gibt es Evidenz. Und heute weiß ich, ich hatte damals einfach ein Riesenglück. Der zweite Redner an dem Abend war Professor Christoph Schmitz. Heute weiß ich, es ist eigentlich der führende Wissenschaftler und Forscher auf dem Gebiet der Stoßwellentherapie, der dann über seine 20-jährige Erfahrung oder Forschungserfahrung auf dem Gebiet berichtet hat, wie es wirkt, welche Krankheitsbilder damit gut behandelt werden können und so weiter. Und dann, ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich mit dem Virus Stoßwelle infiziert, kann man sagen. Und ja, ich habe das dann als Probestellung zu mir in die Praxis geholt und möchte es jetzt in keinster Weise mehr missen in meiner Praxis, in meinem täglichen Therapeuten-Setting.
Sehr cool. Das heißt, du hast das eh in deinem Workshop auch gesagt, du wurdest quasi vom Skeptiker zum Anwender. Das heißt, das rennt bei euch häufig, einfach weil du auch sagst, hey, da ist eine Evidenz dahinter, da ist aber auch Erfahrung dahinter, Expertise von all den Leuten. Und ich denke, das ist ja auch immer ein guter Ansatz, wenn man mit dem Ganzen hingeht und jetzt nicht einfach nur sagt, ja, habe ich da, hau ich drauf und schauen wir mal, was passiert, sondern wenn wir was tun wollen, wollen wir ja auch den Sportler oder Sportlerin, Patient, Patientin, je nachdem auch immer, ja auch schauen, so schnell wie möglich, wie es in der Wundheilung auch geht, wieder fit zu bekommen. Deshalb Stoßwelle, für mich war es früher immer so, ich habe mich so vor 3 Jahren damit mal auseinandergesetzt, weil wir uns überlegt haben, ein Gerät auch zuzulegen, und das war dann immer so, auf was ich kommen bin damals, war irgendwie so, okay, es gibt die Radiale, es gibt die Fokussierte, und im Internet stand überall so, die Radiale ist eigentlich keine Stoßwelle, sondern eigentlich nur die Fokussierte, und deshalb kannst du das ja auch nur wirklich bei Ärzten machen, und deshalb, ja.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich kenne diese Erklärungen auch, und man muss dazu sagen, ich glaube, es ist so ein bisschen auch der Versuch der Ärzte gewesen oder eines gewissen kleinen Anteils von Ärzten, einfach die Stoßwelle den Physiotherapeuten vorzuenthalten. Man weiß jetzt mittlerweile, wenn man auch die ganzen Studien oder anschaut, die ganzen Systematic Reviews, man kann eigentlich nicht mehr davon sprechen, oder es ist eigentlich eine falsche Aussage, die getroffen wird, dass zum Beispiel die radiale Stoßwelle die niederfrequente oder niederenergetische Stoßwelle ist. Das ist einfach falsch, rein inhaltlich. Es gibt Geräte, die können von der Energieflussdichte mehr oder genauso viel wie eine fokussierte letztendlich erzeugen. Und das ist dann schon der Punkt, wo einfach so der Versuch von gewissen Gruppierungen ist oder war, da einfach das sauber zu trennen und zu sagen, naja, die Physios dürfen nur dieses Niederenergetische machen und wir Ärzte machen das Hochenergetische. Das ist so ein bisschen schade, dass das da so zerrissen wird, aber letztendlich, ich arbeite eigentlich ausschließlich mit der radialen Stoßwelle und habe da extrem gute Ergebnisse, und auch wenn man in die ganze Evidenz reinschaut, findet man auch wirklich genügend Beispiele und sehr, sehr gute Studien, die Wirksamkeit mit der radialen Stoßwelle bei verschiedensten Indikationen auch letztendlich belegen.
Genau. Ich glaube, das ist ja immer so ein Punkt bei uns, das ist immer so ein kleiner, wie soll man sagen, Teil von Ärzten, Ärztinnen, die vielleicht immer wieder versuchen, gewisse Dinge für sich zu behalten, weil sie nicht warum. Ja? Ich meine, Dry Needling ist jetzt auch so ein Punkt, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, Wir in Österreich als Physios dürfen ja das gar nicht machen. Das ist ja nur den Ärzten vorenthalten, Deutschland auch nicht. Ich glaube, in der Schweiz ist da ein bisschen anders das Thema. Genau, ja. Bei uns ist das jetzt auch so im Kommen, dass sich da dieser Verband da immer mehr stärker einsetzt und jetzt langsam der Schritt dahin geht, dass Dry Needling vielleicht auch von Physios in Zukunft gemacht werden darf. Aber ja, das heißt, unterm Strich kann man damals sagen, dass du mit einer Radialen eigentlich dasselbe oder auch dieselben Outcome oder Erfolge erzielen kannst, wie mit einer fokussierten, die wir Physios auch
völlig richtig verwenden können. Das ist auch wissenschaftlich so belegt. Also es gibt in der ganzen Wissen oder in der ganzen Evidenz keine Studie, die sagt, dass die Fokussierte der Radialen oder die Radialen der Fokussierten letztendlich besser ist oder ein besseres Outcome letztendlich mitbringt, sondern man kann mit beiden, wenn man es richtig einsetzt, mit beiden letztendlich ein gutes Outcome erreichen.
Sehr gut. Das heißt, Radiale, Fokussierte, so kurz mal gegenüberstellen, wo sind die Unterschiede, die... warum braucht es überhaupt Unterschiede zwischen der Radialen
und der Fokussierten? Da muss man ein bisschen in die Geschichte des Ganzen gehen. Die Stoßwellentherapie kommt ja ursprünglich aus der Urologie, Nierensteine zertrümmern. Und das ist klassisch die fokussierte Stoßwelle gewesen, weil ich da direkt auf einen Punkt, auf den Stein schieße und den dann zertrümmern möchte. Und dann kamen clevere Orthopäden, kann man sagen, und haben gesagt, naja, wenn die Urologen das können, dann schießen wir halt auch mal auf Kalk oder auf den Fersensporn, um das wegzuballern. Ja. Heute wissen wir, man kann nichts wegballern. Also es ist ein Mythos sozusagen, dass ich einen Kalk in der Schulter zertrümmere mit der Stoßwelle. Das funktioniert nicht. Ich schieße auch keinen Fersensporn letztendlich weg. Aber so ist es entstanden. Und dann ist im Laufe der Zeit die Weiterentwicklung der Stoßwelle gekommen. Und dann ist eben die radiale Stoßwelle entwickelt worden, die physikalisch die gleiche Druckwelle letztendlich aufbaut, was dann im Gewebe ankommt. Aber wie das technisch sozusagen diese Druckwelle aufgebaut wird, das ist ein kompletter Unterschied. Das eine ist piezoelektrisch bei der Fokussierten. Da habe ich einen ganz großen Kopf und dann werden ganz viele kleine Kristalle sozusagen elektrisch geladen, die dann diesen Druck aufbauen. Das hört sich, wenn man es behandelt, ein bisschen so an, wie wenn man mit einem Gasgrill den immer anmacht. So, dass man auch so eine Vorstellung hat, wie das von der Lautstärke her ist. Andersrum, die radiale Stoßwelle funktioniert nach dem ballistischen Prinzip. Das bedeutet, da wird über Druckluft ein Projektil beschleunigt und das Projektil schlägt vorne einen Applikator dran und dadurch entsteht diese radiale Stoßwelle. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann breiten sich auch diese Wellen dann im Gewebe aus. Und dadurch, dass der Kolben hin und her schlägt, ist die radiale Stoßwelle auch eine viel lautere Therapie im Vergleich zur fokussierten. Und das sind so die zwei, ich sage jetzt mal, technischen Unterschiede, wie die Stoßwelle sozusagen entsteht in beiden unterschiedlichen Geräten. Und ich brauche eben bei der Radialen einen Kompressor, der den richtigen Druck aufbaut. Und dann ist eben ganz wichtig, und das ist dann auch, da muss man einfach selber auch so ein bisschen die Augen offen haben, wenn man vor der Wahl steht, sich so ein Gerät zu holen, es ist manchmal nicht das Entscheidende, wie viel Druck ich von hinten in das Gerät reingebe, also mit wie viel Bar ich zum Beispiel arbeite, sondern entscheidend ist eigentlich, wie viel Druck vorne rauskommt. Eine sehr schöne Erklärung ist, die der Professor Schmitz an der Stelle immer nimmt. Vergleichen Sie, wenn du einen Porsche hast mit 500 PS oder einen Panzer mit 3000 PS. Welcher fährt schneller? Der mit 500 PS oder der mit 3000 PS? Und ähnlich ist es bei der Stoßwelle auch. Es ist manchmal nicht das Entscheidende, mit 5 Bar oder mit 6 Bar zu behandeln zu können, sondern das Entscheidende ist, wie viel kommt vorne wirklich raus. Und was vorne rauskommt, das denke ich auch ganz wichtig, das sind die Kavitationsblasen. Und die Kavitationsblasen, wenn man das praktisch in einem Filmchen sich anschaut, wie sich die Stoßwelle im Gewebe ausbreitet, dann ist es zuerst die primäre Stoßwelle, die sich im Gewebe ausbreitet und hinterher kommen kleine Bläschen. Und diese Bläschen sind die Kavitationsblasen. Und diese Kavitationsblasen, wenn dann letztendlich implodieren, die aktivieren dann die ganzen Mechanismen im Körper, die Stoßwelle letztendlich dann zu so einem wertvollen Tool machen lässt.
Okay. Das heißt, das ist jetzt mal so eigentlich haben wir da jetzt schon diese ganzen Eigenschaften auch von dem durch in der Erklärung, was so die groben Unterschiede eigentlich sind. Von der Wirkungsweise her kann man jetzt eigentlich so sagen, radial ist eher jetzt mit so Druckwellen und die fokussierte ist
auch genau
sind das auch die Druckwellen.
Der Unterschied ist nur, dass bei der fokussierten die Druckwellen nicht so, wie ich es vorher gesagt habe, mit dem Stein sich nicht im Gewebe ausbreiten, wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, sondern bei der fokussierten ist es wirklich alles, wie der Name schon sagt, fokussiert auf einen Punkt.
Okay.
Und je nachdem, was ich für eine Vorlaufstrecke zum Gewebe habe, kann ich genau sagen, ich möchte den Fokuspunkt auf zwei Zentimeter Tiefe im Körper haben oder in 3 Zentimeter, das kann ich einfach genau steuern. Wenn ich jetzt als Beispiel einen Muskelfaserriss behandeln, wo ich genau über ein MRT sehe, in welcher Tiefe oder in welcher Lage die Verletzung ist, dann kann ich theoretisch mit der Fokussierten dort drauf gehen und könnte dort direkt den Punkt behandeln. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe über Ultraschall diagnostiziert, weiß genau, wo das Kalkdepot in der Schulter ist, dann kann ich da direkt die Vorlaufstrecke so einstellen, dass der Fokus direkt an dem Kalkdepot letztendlich dort ist. Ich arbeite eben manualtherapeutisch und sehr viel auch myofaszial. Und für mich sind diese ganzen myofaszialen Ketten in jeder Stoßwellenbehandlung auch immer ein Thema. Das heißt, ich behandle selten nur einen kleinen mini-lokalen Punkt, sondern ich behandle dann die ganze Kette nach oben und nach unten. So wie ich es manualtherapeutisch mit meinen Händen früher auch genauso oder auch heute noch ganz viel mache.
Ja, das ist spannend. Das würde ich dann nachher eher auch vielleicht noch gerne Muskelbeispiel auch angehen, wie du da so einen Ansatz hast bei einer, gerade mit diesen myofaszialen Ketten, wie du das dann abgehst und so weiter, kurz zu erklären. Und das finde ich, das heißt eigentlich, das Ziel bestimmt die Wirkung, kann man das so sagen? Also das Ziel, was ich erreichen möchte, oder die Struktur bestimmt dann so ein bisschen auch, in welche Richtungsweise ich von der Stoßwelle gehe? Oder kann man das jetzt gar nicht so sagen, sondern kann man sagen, okay, ich kriege mit der Radialen eh die Effekte hin, die ich mit der Fokussierten auch will? Kann man das so, wenn ich das Ziel erreichen will, sozusagen? Definitiv.
Also da gibt es, wie gesagt, keinen therapeutischen Unterschied zwischen zwischen der einen oder der anderen Variante. Von der Wirkung ist es so, Stoßwelle ist eine sofortige Schmerzreduktion. Das ist einfach, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit der Stoßwelle arbeite und wenn die Kavitation im Gewebe letztendlich stattfindet, dann wird die C-Faser aktiviert. Und das ist ganz wichtig in der Arbeit auch mit den Sportlern. Ich arbeite nicht mit der A-Delta-Faser für den, ich sage jetzt mal, schnellen Schutzschmerz in Anführungszeichen, sondern ich arbeite wirklich nur mit der C-Faser. Das heißt, wenn jetzt der Spieler beim Aufwärmen reinkommt und sagt, boah, wir machen die Wade zu, als Beispiel, dann kann ich mit der Stoßwelle eben die Wade frei machen, weil ich nehme nicht die Schutzfunktion des Schmerzes beim Sport. Und er kann danach wieder voll in den Wettkampf rein, er kann sofort wieder reingehen und bringt volle Leistung sofort nach der Behandlung. Das heißt, anders wie es zum Beispiel, wenn ich ein Lokalanästhetikum spritzen würde, dann ist ja sowohl die A-Delta als auch die C-Faser beteiligt. Ja. Und das möchte ich ja im Sport definitiv vermeiden. Und so ist es ein super Tool, um da wirklich auch in der Wettkampfphase vor, während oder nach dem Wettkampf direkt mit dem Sportler zu arbeiten. Was natürlich dann auch, du hast vorher das Dry Needling angesprochen, ein Riesenvorteil gegenüber dieser Therapieform ist, weil beim Dry Needling, es hat seine Wirkung, keine Frage, aber du setzt halt immer doch mit der Nadel eine kleine Verletzung. Und wenn der dann sofort danach wieder in den Sport geht, ist halt immer die Frage, wie viel kleine Verletzungen verträgt ein Muskel, ohne dann eine große Verletzung mitzieht. Ist immer so ein Diskussionsthema, was man da immer haben kann. Und das ist eben mit der Stoßwelle überhaupt nicht. Also zum einen ist es die sofortige Reduktion des Schmerzes und das heißt nicht, dass es ein Wunderzauberstab ist, der alle Schmerzen wegzaubert, überhaupt nicht, aber die C-Phase wird aktiviert und dadurch, und das ist auch während der Behandlung schon so, man geht drauf, der Patient sagt, ich merke einfach, es tut ein bisschen weh an der Stelle und so nach 10 Sekunden sagt er, oh, jetzt ist es angenehmer und das ist dann immer so der Punkt, die Funktion und die Wirkweise der Stoßwelle ist voll am Arbeiten und ich weiß für mich in meinem Clinical Reasoning, ja, ich werde mit der Behandlung einen Erfolg haben oder ich werde den Patienten damit jetzt besser machen.
Ja.
Das Zweite ist, dass dadurch die neurogene Entzündung sofort gehemmt wird. Und ein ganz wichtiger Punkt von der Wirkung ist auch, dass die Stammzellen aktiviert werden, also gerade so Thema Osteoblasten bei allen, entweder Wundheilungsstörungen vom Knochen, also wirklich, wo die Brüche nicht sauber zusammenheilen, kann man da wunderbar auch mit der radialen Stoßwelle draufgehen. Gerade in Österreich gibt es da so eine kleine Strömung, die dann behauptet, man kann so diese ganzen Pseudarthrosen nur mit der fokussierten Stoßwelle behandeln. Das ist nachgewiesen, hat der Professor Schmitz eine ganz schöne Studie rausgebracht, der eben gezeigt hat, an oberflächlichen Knochen kann, also dort, wo die radiale Stoßwelle eben halt von der Eindringtiefe auch hinkommt, kann ich mit der radialen Stoßwelle wunderbar so eine Pseudarthrose nachbehandeln. Mhm. Also gerade so Tibia, solche Geschichten. Am Oberschenkel ist es ein bisschen schwierig, der ist einfach zu tief. Mhm. Da komme ich einfach halt mit der radialen nicht hin. Aber ansonsten
zu viel drüber,
kann ich da wirklich super gut mit den Osteoplasten arbeiten, um da Knochenmarksödeme zum Beispiel, kommen wir vielleicht später noch beim Beispiel mal mit drauf, wie man da einfach sehr schön die Stoßwelle einsetzen kann, um da den körpereigenen Mechanismen oder Arbeitsweisen sozusagen einfach in Gang zu setzen. Mhm.
Wenn ich da kurz einen kleinen Einruf mache, Kreuzband, Entnahmestelle, Pesan Serinus, ja, beziehungsweise Bohrkanal etc., habt ihr da oder hast du da Erfahrungen gemacht, dass ich, ab wann kann ich da zum Beispiel an der Tibia jetzt speziell arbeiten? Gibt es da auch irgendwelche Erkenntnisse dazu, ob das von der Einheilung des Transplant, wenn das vielleicht sogar mit einem Knochenblock ist und so weiter, gibt es da irgendwie auch ein Outcome, wo du sagst, oder jetzt, wenn es keine Studie gibt, einfach nur von deiner Idee her, weil du sagst, hey, okay, das könnte auch gut sein, dass man nach ein paar Wochen vielleicht da auch versucht, in dem Bereich dann auch noch etwas an den Bohrkanälen sozusagen bewirken, dass hier vielleicht eine bessere Einheilung auch stattfindet.
Also vom Prinzip, ich kenne keine Studie, die explizit die Bohrkanäle der Kreuzbänder mit Stoßwelle behandelt, das kenne ich nicht. Aber jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Osteoblasten werden aktiviert. Mhm. Osteoblasten bedeuten, der Knochen wächst besser. Und das Ziel ist ja, dass der Anker besser einwächst in den Knochen. Mhm. Und von dem her kann ich da eigentlich sofort drauf gehen. Okay. Also ich sage jetzt mal sofort in Anführungszeichen, man muss natürlich auch immer aufpassen, wenn dort irgendwelche Narben noch sind, die offen sind mit Ultraschallgel, da muss man natürlich aufpassen, keine Frage. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keinen Grund, erst sehr viel später drauf zu gehen, weil ich möchte den Knochenwachstum anregen und der Knochenwachstum muss jetzt nicht erst nach 5 Tagen angeregt werden vom Prinzip, sondern das ist eigentlich sofort, wenn das Implantat drin ist, kann der Knochen da ein bisschen angeregt werden. Bestes Beispiel ist zum Beispiel eine Jones-Fraktur, die ja immer wirklich, gibt es ja auch im Profisport, erschreckende Beispiele, die mit einer sehr langen Ausfallzeit letztendlich immer mit einhergehen. Aber wenn man die wirklich sehr frühzeitig am 5., 6. Tag das erste Mal behandelt, kann man da einfach diese ganzen Pseudarthrosen, ich sage nicht jedes Mal garantiert vermeiden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine entsteht, wird wahrscheinlich deutlich geringer.
Mhm. Okay, na, ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Anreiz auch, wo man sagt, hey, das kann man auf jeden Fall auch implizieren in die Arbeit, dass man hier vielleicht bei Kreuzband dann einen noch stabileren Outcome bekommt, was die Einheilung und so betrifft, weil für mich ergibt es auch Sinn, ich will einfach Knochengewebe anregen, ich will es stimulieren sozusagen und das, wenn ich das am Anfang nicht vielleicht über die physiologischen Reize mittels draufsteigen, wie auch springen, wie auch immer schafft, dass ich dann halt mir die Stoßwelle auch zu Hilfe nehme. Das ist so ein Thema, was mich halt auch irgendwie spannend interessiert, weil ich halt viele Kniepatienten habe. Gut, okay, das heißt, jetzt glaube ich, die meisten kennen sich jetzt ein bisschen aus, um was geht genau bei den Unterschieden. Jetzt gibt es natürlich auch von bis, sage ich immer. Das heißt, es gibt vielleicht, wir kennen das vielleicht in der Elektrotherapie, es gibt Elektrotherapiegeräte, die kosten 100 Euro, die steuerst du mit deinem Bluetooth. Es gibt High-End-Dinger, die kosten mehrere tausend Euro. Ja. Wie schaut das bei dir mit welchen Produkten arbeitest du gerne? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da hast du einfach eine richtig gute Erfahrung gemacht auch? Ja? Einfach, weil du ja dich viel damit auseinandergesetzt hast, hast vielleicht auch andere Produkte getestet. Das heißt, wie jetzt ein Läufer sagen kann, okay, mir liegen die Nikes am besten, keine Werbung für Nike, weil ich da einfach meine guten Zeiten habe und es passt gut zu meinem Fuß und gut zu meiner Laufweise. Und genauso können wir Physios ja auch sagen, okay, wir haben unsere Arbeitsweise, du arbeitest sehr viel myofaszial, manualtherapeutisch. Wie hast du dich da für ein Gerät entschieden, wo du sagst, damit hast du guten Outcome, damit kannst du guten Gewisses deine Sportlerinnen, Patientinnen auch behandeln, wo du sagst, da kannst du in den Spiegel schauen und sagen, das kommt gut an.
Also das eine ist, auf jeden Fall muss man verschiedene Geräte auch ausprobieren, einfach um auch selber zu spüren. Klar, wenn man wenig Erfahrung mit Stoßwelle hat, ist es immer schwierig zu sagen, ist jetzt die Behandlung schlecht gewesen, weil sie eh nicht sozusagen initiiert gewesen wäre, oder das ist immer ein bisschen schwierig, aber heute kann ich sagen, ich probiere immer, wenn ich auf einem Kongress bin, auf irgendwelchen Veranstaltungen, probiere ich immer auch neue Geräte, die da angeboten werden, weil man muss ja immer offen für neue Sachen auch sein, das ist ja auch wichtig. Für mich war damals, oder ich nutze bei mir in der Praxis das Gerät von EMS, kann ich einfach daher begründen, dass gerade wenn man in die ganze Evidenz reinschaut, sehr, sehr viele der qualitativ sehr hochwertigen Studien einfach alle mit diesem Gerät gemacht werden. Was da auch immer ganz wichtig ist, was man in den Studien auch immer rausliest, wenn einfach die unterschiedlichen Geräte, also damit die in einer Studie verwendet werden können, müssen die natürlich auch immer validiert werden. Das bedeutet, da wird einfach gemessen, was kommt da vorne überhaupt raus an Kavitation, weil das ist für die Studie immer extrem entscheidend. Und für mich ist das auch immer ein ganz gutes ein ganz guter Maßstab, weil das sind keine Verkäufer, sondern das sind unabhängige Wissenschaftler, die das letztendlich raustesten und die das einfach physikalisch bewerten, was das Gerät kann. Und wenn man dann einfach sieht, dass es da Geräte gibt, wo die Kavitation, die sind vielleicht, wenn man mit einem Hertz Behandlungsgeschwindigkeit arbeitet, haben die vielleicht eine relativ gute Kavitation, das heißt relativ gute Bläschen sozusagen im Gewebe. Aber ein Hertz ist nicht praktikabel, meiner Meinung nach. Ich arbeite immer mit 25 Hertz, ja. Und wenn man dann sieht, dass die anderen, dass es viele Geräte gibt, die einfach mit einer höheren Herzzahl automatisch an Power verlieren, an Kavitation verlieren, was dann, und das sind nicht nur 5 oder 10%, sondern es ist teilweise wirklich erschreckend, wenn man das sieht, dass dann 60% Differenz ist. Und das war dann einfach für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte meinem Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten, und zu der bestmöglichen Behandlung gehört für mich auch das stärkste Gerät. Und das ist einfach das Gerät von EMS, also für meine Entscheidung, um dort radial wirklich die bestmöglichen Ergebnisse letztendlich zu erzielen.
Und ich denke, das ist ja auch sehr gut messbar, weil das ist ja jetzt nicht auf wie bei einer Studie, wo ich sage, okay, ist ein Schmerz, was ist der jetzt, sondern da geht es ja wirklich um zack, zack, Druck, ja, und den kann ich ja richtig
physikalisch
gut
perfekt darstellen.
Genau, ja,
und das sind Graphen, also ich bin kein Physiker, aber selbst ich als Nicht-Physiker verstehe, wenn dann einmal, was ich der Druck bei 110 Megapascal ist und beim anderen Gerät ist halt nur bei 40 Megapascal, das ist halt einfach ein Unterschied.
Richtig,
und wenn ich dann verstehe, je mehr Kavitation oder je mehr Energieflussdichte, also positiver und negativer Druck letztendlich auftritt, desto höher ist die Kavitation. So viel Verständnis habe ich dann, dass ich weiß, okay, wenn der Druck einfach höher ist, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich, habe ich einfach mehr Kavitation, und ich will so viel Kavitation wie möglich im Gewebe applizieren, um das bestmögliche Outcome zu bekommen. Und von dem her ist es dann, ja, gab es für mich dann keine Alternative. Hinzu kommen noch, es gibt dann auch teilweise Geräte, die dann, keine Ahnung, da wird nach 2000 Schuss das Handstück so heiß, dass ich halt stoppen muss, wo ich sage, ist ganz nett und da mag vorne vielleicht auch was rauskommen, will ich gar nicht beurteilen, nur bei mir ist keine Behandlung, ich kann nicht zum Spieler sagen, so 2000 Schuss, jetzt kann ich nicht weitermachen, weil mein Gerät heiß läuft. Also ein Handwärmer, für einen Handwärmer ist es definitiv zu teuer. Also deswegen, also von dem her muss man da einfach mit offenen Augen sozusagen an so eine Wahl oder an so eine Kaufentscheidung herangehen, bisschen in der Evidenz schauen, was da so für Geräte verwendet werden, da so die einzelnen Vergleiche, und die sind ja wunderbar dargestellt auch, da gibt es jetzt gerade eine ganz neue Studie von vor 14 Tagen, die ist vor 14 Tagen veröffentlicht worden, die genau dieses Ergebnis auch immer wieder bestätigt. Also es ist nicht so, dass es dann, man liest 5 Studien, hat 5 verschiedene Ergebnisse, sondern egal, ob es die Studie von 2015, da gibt es eine sehr schöne Kavitationsstudie, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, die einfach 5 verschiedene Handstücke verglichen hat. Da konnte man eben schon rauslesen, dass eben dieses radiale Handstück von EMS am meisten Power hat. Und wie gesagt, vor 14 Tagen ist nochmal so eine neue Studie rausgekommen vom Helmholtz-Institut in Aachen, die das wirklich nochmal ausgemessen haben. Und da ist eigentlich das Ergebnis von 2015 nochmal bestätigt worden. Und warum dann was anderes nehmen, wenn man da jedes Mal wieder bestätigt ist.
Sehr gut. Kann ich wenn du jetzt die Stoßwelle anwendest, dann ist das wirklich so, dass du hergehst und sagst, okay, wir machen jetzt die Stoßwelle, oder kann man das Gewebe auch irgendwie vorbereiten? Kann man es manuell vorbereiten? Es geht ja viel auch um Stoffwechsel anregen. Kann man hier auch gezielt vielleicht manualtherapeutisch vielleicht irgendetwas vorbereiten für die Stoßwelle, oder gibt es noch Zusatzgeräte, wo man vielleicht sagt, okay, da ist der Outcome dann noch eine Spur weg besser?
Also man kann vieles manualtherapeutisch vorbereiten. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich es muss. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit der Stoßwelle, also ein klassisches Beispiel, kennt jeder, der manualtherapeutisch arbeitet, der thorakolumbale Übergang, paravertebral, hat einfach einen Hypertonus. So, mhm. Jetzt kann ich da hingehen und kann versuchen, mit meinen Fingern myofaszial da den Tonus rauszunehmen. Mhm. Das heißt, ich breche mir ungefähr 25 Minuten die Finger, mhm. dann ist der Tonus herunter. Das funktioniert, keine mhm. Frage. Jetzt habe ich aber mit der Stoßwelle letztendlich eine Möglichkeit, wie ich einfach mit der Stoßwelle mit, ich sage jetzt mal, 6000 Schuss auf der rechten und 6000 Schuss auf der linken Seite, die Behandlungszeit sind ungefähr 7 Minuten maximal, mhm. und dann ist der Tonus einfach unten. Mhm. Das heißt, da brauche ich eigentlich nichts manuell vorarbeiten. Da hat mhm. die Stoßwelle mit ihrer ganzen Wirkweise, die dann im Gewebe stattfindet, mhm. ausreichend Potenzial. Mhm. Natürlich ist es so, Stoßwelle tut weh. Also mhm. das ist eine Stoßwellenbehandlung, die nicht weh tut, ist keine Stoßwellenbehandlung. Weil den Schmerz brauche ich ja, wie ich vorher gesagt habe, um die C-Faser zu aktivieren. Mhm. Und dieser Schmerz ist eigentlich sehr häufig der limitierende Faktor der Behandlung. Mhm. Weil natürlich kann ich sagen, ich behandle ein Knie mit 4 Bar. Das ist prinzipiell der beste Weg, aber 4 Bar am Knie, also jeder, der sich so ein Gerät mal ins ans Knie gehalten hat und 4 Bar aufdreht, also das ist kein Spaß, das tut scheiße weh. Mhm. Und da muss man einfach schauen, weil ich möchte ja so hoch mit der Barzahl arbeiten wie möglich, mhm. aber der Schmerz des Patienten limitiert letztendlich immer die Barzahl, mhm. ja, die Behandlungsintensität. Und es gab dann in der Vergangenheit, gab es Versuche eben, das Ganze mit Lokalanästhetikum vorher zu behandeln. Das mhm. heißt, da wurden einfach die Patienten gespritzt, haben nichts gespürt und wurden behandelt. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich kann natürlich nicht mit dem Lokalanästhetikum auf der einen Seite die komplette Nervenfaser letztendlich lahmlegen, mhm. aber auf der anderen Seite mit der Stoßwelle die C-Faser aktivieren. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja, das wusste man damals noch nicht, war ein Versuch. Was ich da bei mir in der Praxis jetzt einsetze, ist ein High-Peak-Power-Laser, der mit 300 Watt im Vorfeld arbeitet. Mhm. Und da ist eben nachgewiesen, dass dieser Laser in seiner Wirkung, und das ist eine uralte Studie von 88, ja, da ist, wenn man mit, also das ist ein 904 Nanometer Laser von der Wellenlänge, 904 Nanometer ist daher ein wichtiger Punkt, weil das ist die Wellenlänge, die am wenigsten Absorption an verschiedensten Geweben hat. Also mhm. sprich Blut, an Haut, wo einfach am meisten durchgeht. Das heißt, ich komme am tiefsten ins Gewebe letztendlich mhm. rein. Und der ist eben gepulst, hat den Vorteil, er wird nicht warm. Das heißt, der Patient spürt eigentlich nichts. Ich habe eigentlich nicht die Gefahr einer Verbrennung, mhm. außer ich halte es auf Tattoo. Da sollte ich es schön weglassen, weil das ist sonst kein schönes Ergebnis. Also es mhm. ist eine Kontraindikation, darauf zu gehen. Und da ist eben nachgewiesen, dass nach der Laserbehandlung, nach 5 Minuten, die Nozizeptoren nicht mehr feuern. Also keinen Impuls mehr geben. Mhm. Und das kann ich natürlich perfekt für die Stoßwellenbehandlung nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Spieler habe oder einen Patienten habe, der einfach das Ganze zu sensibel vom Schmerz reagiert, ist kein Problem. Die erste Variante ist entweder, ich nehme einen größeren Aufsatz, einen größeren Applikator am Stoßwellengerät. Ja. Auch das ist manchmal so, das tolerieren sie halt einfach nicht, tut halt zu weh. Und dann kann man wirklich den Laser vorne wegsetzen. Und dann ist es so ein bisschen so ein, ja, das ist noch nicht wissenschaftlich belegt, weil dafür ist diese Kombination der beiden Therapien noch zu neu. Mhm. Aber man kann so sagen, 5 Minuten nach dem Laser kann ich ungefähr 50% mehr Energie von der Stoßwelle nutzen. Mhm. Und wenn ich aber 1 Stunde warte, dann bin ich bei 100%. Mhm. Und also ich habe jetzt zum Beispiel ein Fallbeispiel aus der Praxis, der hat einfach eine fetzen Sprunggelenksarthrose mit richtig Schmerzen, und Stoßwelle direkt auf dem Knochen, wo wenig Weichteil dazwischen ist, ist einfach immer sehr schmerzhaft und sensibel. Mhm. Das muss man einfach wissen, wenn man es nutzt. Und der hat es einfach nicht toleriert. Und beziehungsweise war bei dem einfach bei 2,5, oder gesagt hat, also 2,5 Bar, mehr geht nicht, der Rest tut mir zu weh. Dann habe ich den Laser drauf und dann hat er 1 Stunde einfach im Training gearbeitet in der Zeit. Also war voll aktiv, musste nicht liegen oder irgendwie Ruhe geben, sondern war wirklich voll aktiv. Ja, und dann kam er wieder und dann habe ich den halt mit 4 Bar am Sprunggelenk behandelt. Und das ist einfach nochmal so ein richtiger Gamechanger in der Stoßwellentherapie gewesen, weil ich einfach jetzt mit dem Laser nochmal sozusagen eine Möglichkeit habe, die Intensität und die Power im Gewebe nochmal deutlich zu erhöhen. Mhm. Und von dem her ist das dann eine sehr schöne und für mich auch sehr, sehr erfolgreiche Therapiekombination, was die Stoßwelle angeht. Als ich den Laser noch nicht hatte, bin ich ehrlich, war ich mit meinen Ergebnissen super gut zufrieden. Mhm. Also wenn du mich da gefragt hättest, gibt es was Besseres? Ich sage, nee, ich bin zufrieden. Meine Patienten sind happy, ich habe gute Outcomes, alles wunderbar. Aber jetzt mit der Möglichkeit, eben da mit dem High-Peak-Power-Laser nochmal drauf zu gehen, ist es schon nochmal eine ganz andere Hausnummer von Behandlungsergebnissen.
Mhm. Cool, ja. Also ich glaube, gerade für Leute, ich meine, natürlich in der Praxis geht es auch, man kennt oft den Praxisalltag. Ich versuche da auch immer so den Vergleich herzuziehen zwischen Praxisalltag und Vereinsarbeit. Das, was du jetzt gesagt hast, ist im Verein natürlich richtig cool umzusetzen. Du hast einen Spieler, mit dem fangst an, ja, machst du zuerst den Laser, dann gehst mit ihm in den Trainingsraum, hast dort deine Einheit, wo du funktionell Kraft und so weiter arbeitest und dann gehst du wieder zurück mit ihm und arbeitest noch einmal an der Stoßwelle. In der Praxis ist das natürlich auch immer wieder so ein Zeitfaktor, ist bei dir vielleicht auch so, ja, da muss man natürlich dann auch seine Zeit immer im Rückblick haben, ja. Aber grundsätzlich finde ich es, denke ich auch, kann man in der privaten Praxis das richtig gut kombinieren. Man muss halt nur gut planen oder richtig, die Zeit. Ja.
Es ist eine Frage der Organisation tatsächlich.
Genau.
Also ich muss ja beim Laser nicht daneben stehen. Das ist ja das Schöne an diesem gepulsten High-Peak-Power-Laser, dass ich da eben, also ich muss den nicht die ganze Zeit bewegen, sondern ich stelle den ein auf der Stelle und dann läuft der einfach 3 Minuten, 5 Minuten, je nachdem, was ich halt einstelle. Da bin ich aber schon längst wieder beim nächsten Patienten. Das heißt, das ist dann von der Organisation her so, da kommen dann 2 Patienten gleichzeitig, ich gebe einen Patienten raus, stell schnell den Laser an, gehe dann zum nächsten und wenn das nach, ich sage jetzt mal im Schnitt 4 Minuten der Laser vorbei ist, steht der Patient auf, geht einkaufen, geht trainieren, was auch immer.
Ja.
Funktioniert in der normalen Praxis auch wunderbar. Ja. Und kommt dann nach einer Stunde wieder oder nach 1,5 Stunden, je nachdem, wie es halt von der Praxisplanung her passt, kommt er dann wieder zurück in die Praxis und dann geht man erst drauf mit der Stoßwelle. Also von dem her, am Anfang war das für mich auch ein großes Fragezeichen, wie kann ich es einbauen? Aber wenn man da ein bisschen offen ist, ist das gar kein Problem und vor allen Dingen Patienten, die beides mal gespürt haben am eigenen Körper, also einmal die 5 Minuten Pause und einmal die 1 Stunde Pause, wenn ich die beim nächsten Mal frage, sollen wir 5 Minuten warten oder 1 Stunde, die sagen alle lieber länger. Also die wollen alle dann lieber diese Variante, ich warte 1 Stunde, 1,5. Das längste, was ich mal Pause dazwischen hatte, war 3 Stunden, war genauso gut der Erfolg.
Okay.
Am nächsten Tag in der Früh geht es wieder bei 0 los. Also wenn ich abends Laser mache und in der Früh wieder, das ist keine Option. Aber ansonsten ist das zeitlich da schon ein bisschen flexibel, dass ich da so ab 50 Minuten habe ich eigentlich so, wir haben es gestern im Workshop auch ausprobiert, bei einer Teilnehmerin, die da auch sehr skeptisch war, die haben wir das Grundgelenk vom Daumen behandelt, einmal mit 1,8 Bar, was viel ist an der Hand und dann war einfach Schluss. Dann haben wir den Laser drauf gemacht, dann hat sie nach 20 Minuten war sie bei 2,3 und am Schluss war sie, glaube ich, bei 2,9. Und daran sieht man dann einfach, und das ist jetzt eine Therapeutin, eine Kollegin gewesen, die kein Problem am Daumen hatte. Aber da sieht man dann einfach, es funktioniert. Und das ist für mich auch immer das Schöne auf diesen Workshops, die ich da mache, einfach den Leuten zu zeigen, ich erzähle das nicht nur in der Theorie und irgendwie Hokuspokus, sondern jeder, der da ist als Teilnehmer, spürt es selber an seinem eigenen Körper auch. Und das sind eigentlich dann die mega Erfolge, die man dann da in der Therapie dann auch weiter mit seinen Patienten letztendlich erreichen kann.
Sehr cool. Das heißt, zusammenfassend von der Theorie kann man sagen, die Unterschiede sind eigentlich nicht vorhanden zwischen den beiden. Zwar jetzt in der vielleicht vom Aufbau des Gerätes, ja, aber grundsätzlich, sie haben die Wirkungsweise, die Einstellungen oder der Druck errichtet sich ans Ziel auch und ans Zielgewebe natürlich, wo ich hin möchte. Und es soll wehtun, die Behandlung. Oder
Ich vergleiche es immer, also und das verstehen die Patienten auch immer ganz gut, ich vergleiche es immer, wenn man eine Chili isst. Chili ist deswegen ein gutes Beispiel, weil wenn ich auf eine Chili drauf beiße, dann brennt zuerst auf der Zunge und dann wird die Zunge taub. Und dieser Mechanismus ist ja letztendlich durch Capsaicin verursacht. Mhm. Und jeder Patient hat das schon mal gespürt. Mhm. Und so kann ich auch in Patientenworten die Wirkung der Stoßwelle sehr schön erklären, weil das ist nichts anderes von der Schmerzentstehung her. Das ist
ein guter Vergleich.
Und genauso sage ich es auch von der Intensität. Ich sage immer, ja, Sie können eine Chili essen, da spucken Sie Feuer. Mhm. Und es gibt eine Chili, die hat eine angenehme Schärfe. Mhm. Und bei der Behandlung brauchen Sie kein Feuer spucken, aber es soll schon scharf sein beim Essen.
Okay.
Und das kann auch jeder Sportler und Patient perfekt einordnen. Mhm. Weil jeder interpretiert Schärfe natürlich auch unterschiedlich.
Natürlich.
Aber es ist nicht das Ziel, einem Patienten Tränen in die Augen zu schießen oder den Patienten so intensiv zu behandeln, dass er von der Bank springt und wegläuft. Das ist natürlich auch.
Ja, klar.
Aber da können die Leute das auch sehr, sehr gut selber einordnen und steuern.
Okay, das ist ein treffender Vergleich, ja. Theoretisch, sagst du, fehlt noch was oder haben wir da eigentlich jetzt einmal so für die kurze Zeit, die wir haben, eigentlich alles durchbesprochen oder ist noch irgendein Punkt, wo du sagst,
ich glaube für
wir gehen dann eh noch speziell aufs Gewebe auch ein, da kann man dann vielleicht noch kurz sagen, wie wirkt das auf dem Gewebe, genau, wenn man die Fallbeispiele.
Ja. Ich denke, da haben wir wirklich jetzt alles gut abgedeckt.
Ja, das passt. Glaube ich auch. Ja. Wie gesagt, Fallbeispiele. Wie nutzt du es in der Praxis? Bei welchen, wenn wir jetzt uns so die Klassiker im Sport vielleicht auch hernehmen, sei es jetzt Muskel, Knochen, Sehneband, ja, also Bandapparat, vielleicht Muskel-Sehnen-Übergang oder wenn man das dazu nimmt, Knochen und Band ist vielleicht auch noch so ein Thema. Wir müssen jetzt nicht ein komplettes Protokoll durchbesprechen, aber einfach nur, dass du so mal ungefähr, du hast den Muskelfaserriss schon angesprochen, ja. Da gab es auch, hast du mit einem Kollegen oder einem Teamarzt oder Physio von einem Fußballverein aus Deutschland auch irgendwie Ergebnisse bekommen, die auch irgendwie sehr guten Outcome auch gezeigt haben, wenn wir da gleich beim Muskel anfangen.
Ja, können wir gerne beim Muskel gleich anfangen. Da gibt es zwei Studien, die für mich da ganz wichtig sind. Die eine Studie ist vom Stefan Matiasowski, Mannschaftsarzt von Mainz 05. Der hat an Rattenmuskeln, denen er letztendlich eine Muskelverletzung zugefügt hat, und hat die dann verglichen einmal, also histologisch, das geht halt nur um Rattenmuskel, praktisch nach der Verletzung, wie regeneriert, wie heilt ein Muskel einmal mit der NSAR-Gabe, einmal wenn man nichts tut, einmal mit Stoßwelle. Mhm. Und hat einfach histologisch nach 4 und 7 Tagen untersucht, wie da das Gewebe und die Struktur sozusagen sich verändert. Und da ist ganz klar zu sehen, dass der stoßwellenbehandelte Muskel eine ganz andere Heilungsgeschwindigkeit und Heilungsphase hat, mit viel weniger Narbenbildung. Oder andersrum gesagt, was wir in der Praxis immer schon gesehen haben, das ist auch zum Beispiel das Beispiel von Peter Stiller damals gewesen, was mich ja dazu gebracht hat, aber wo Stefan Matiasowski es einfach perfekt jetzt auch nachgewiesen hat, im Tiermodell, einfach auch histologisch, dass der Muskel wirklich auch schneller ausheilt. Natürlich, ich bin Skeptiker im ersten Moment und sage, ja, ist ein Rattenmuskel. Kann man das auf den Menschen auch 1:1 übertragen? Und da kam jetzt James Morgan mit ins Spiel. Der James Morgan ist mittlerweile leitender Physio von St. Pauli in Deutschland beim Fußballverein und war damals leitender Physio vom 1. FC Nürnberg. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob 2. oder 1. Bundesliga, weil die manchmal so ein bisschen rauf und runter gehen, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall im Profisportbereich. Und er hat eben nachgewiesen und er behandelt wirklich auch sehr, sehr viel mit Stoßwelle und behandelt da eben auch sehr, sehr gut. Also von ihm kann man auch sehr, sehr viel lernen da aus dem Profisportbereich. Und er hat eben nachgewiesen, in der Fußball-Bundesliga letztendlich, dass er die Stoßwelle oder die Muskelverletzungen nach Müller-Wohlfahrt 1a, 2 und 3a wirklich um teilweise 50% schneller wieder Return to Sport bekommt. Und das deckt sich ja auch 1:1 wieder mit der Rattenstudie. Natürlich, in der Rattenstudie hat man nur gesehen, ja, der Muskel in der Ratte wird besser. Aber der James hat letztendlich auf höchstem Niveau gezeigt, also auf höchstem sportlichen Niveau gezeigt, dass die Spieler auch wieder Return to Sport kommen. Und es gibt eine Vergleichsstudie von Extrand und da sind eben dann die Ausfallzeiten um 50% länger, wie das, was der James jetzt da nachgewiesen hat. Und das ist wirklich auch für den Leistungssport ein riesen Mehrwert, wenn da der Spieler halt nicht, keine Ahnung, 6 Wochen ausfällt, sondern einfach nach 4 Wochen schon wieder Return to Competition ist. Bei uns in Deutschland ist es auch so, wenn dort Spieler, die Profispieler sind, da läuft es dann alles über die Berufsgenossenschaft. Das heißt, da hat man auch immer eine perfekte und in vielen Fällen zu perfekte diagnostische Sprich, die liegen im MRT, bevor sie, also wenn sie verletzt sind, während der Verletzung, und dass sie wieder gesund geschrieben sind. Und da hat man so tolle bildgebende Verfahren, die es einfach perfekt darstellen. Also das war jetzt nicht auch irgendwie Harakiri, wir stellen den Spieler wieder zurück auf den Platz und schauen, was passiert, sondern das war wirklich, ja, der Spieler war wieder, es war einfach gesund und konnte wieder spielen. Und das ist dann schon was, und das kann man auch das geht im Leistungssport, und das kann man auch letztendlich in der normalen Praxis mit Muskelverletzungen genauso letztendlich auch durchführen. Man muss das ein bisschen immer unterscheiden, weil natürlich im Profisport, der Profisportler, dem ist es egal, was eine Behandlung kostet, dem ist es zeitlich egal, dem sein Hauptziel ist, ich will so schnell wie es geht zurück aufs Feld und will da Leistung bringen, weil das ist mein Business, mein Beruf. Der Breitensportler, der kommt vielleicht nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag zur Behandlung und kriegt dann seine Stoßwelle. Ja, der James hat es nachgewiesen, man kann jeden Tag da draufballern, super gute Ergebnisse, ist kein Thema. Bei mir ist es in der Praxis so, wenn da ein sehr ambitionierter Breitensportler, als Beispiel ein 50-Jähriger, der jetzt einen Marathon laufen will und sich in der Vorbereitung einen kleinen Muskelfaserriss zuzieht. So. Und zudem kann ich sagen, pass auf, wir können das jetzt einfach machen mit Behandlung alle 3 bis 5 Tage, so wie es normal in der Evidenz ist. Oder ich kann dich auch jeden Tag behandeln, dann weiß ich, dass du einfach schneller fit bist. Und dann kann der Spieler das selber entscheiden. Oder der Sportler in dem Fall. Und ist natürlich auch für ihn immer eine Frage, klar, jede Behandlung kostet was, das ist das eine, und es ist noch eine Zeitfrage. Wenn er voll im Beruf steht, kann er jeden Tag zu mir in die Praxis kommen zum Behandeln.
Natürlich, ja.
Aber vom Prinzip ist das, muss er das dann für sich selber entscheiden.
Okay. Und da gehst du oder da geht man oder der Kollege hat das dann auch direkt an der Verletzungsstelle oder geht man da rundherum? Weil wenn man jetzt natürlich so diese ganze Muskelverletzung, auch weil du Dr. Müller-Wohlfahrt erwähnt hast, ich durfte da auch mal eine Woche bei ihm in der Praxis sein, und da geht es ja immer ganz darum, dass man eigentlich das Wundgebiet selber versucht, mittels Massage und so weiter, am Anfang einmal nicht zu stark zu triggern, weil diese Myositis ossificans und so weiter auftreten kann. Beispiel nur von mir, ich hatte wirklich mal einen Spieler, der wurde massiert am Oberschenkel nach dem Muskelfaserriss, und der hat da jetzt wirklich röntgenmäßig auch das nachgebildet. Wie ist da? Gehst du da wirklich direkt an die Stelle oder auch drumherum oder den Muskelverlauf, oder wie baust du das auf bei einem Muskelfaserriss?
Also erstmal die Gefahr oder die Angst einer Ossifikation am Muskel. Bestes Beispiel ist die Studie von James. Überhaupt nichts in der Richtung nachzuweisen. Passiert, es gibt in der ganzen Literatur kein Anzeichen, dass es in die Richtung gehen kann. Von dem her, ich gehe voll auf die verletzte Stelle drauf und dann arbeite ich letztendlich die myofasziale Kette nach oben und nach unten mit ab. Okay. Ja, da habe ich natürlich mehrere Ideen dahinter. Wenn ich mit der Stoßwelle arbeite, habe ich immer auch einen lymphatischen Effekt. Ja, ich reduziere den Tonus in der Muskulatur außenrum, ich entspanne einfach das Gewebe außenrum. Und sehr häufig ist es so, und das ist auch in der Studie vom James zum Beispiel sehr schön rausgekommen oder bestätigt einfach die Praxiserfahrung. Ist ja auch immer ganz wichtig, weil was ich selber in der Praxis für Erfahrung ist immer das eine, aber wenn das dann so auch mal publiziert worden ist und auf höchster Ebene, die Spieler sind eigentlich nach einer Muskelfaserriss in der Regel nach der zweiten, dritten Behandlung schmerzfrei. Und dann beginnt eigentlich das richtige Management, erst den Spieler sauber zu führen, weil ein Fußballspieler, der nach der zweiten Behandlung von der Liga aufsteht und sagt, er ist schmerzfrei, kommt als erstes, kann ich jetzt ins Training gehen, und dann muss ich ihn halt richtig führen, dann muss ich ihn richtig, weil ich habe keinen Zauberstab in der Hand, sondern es ist nur, ich kann ihn unterstützen und ich weiß, ja, es geht schneller, aber trotzdem, das Gewebe muss heilen, und es gibt, auch wenn er schmerzfrei ist, es ist immer noch sozusagen die Reha-Phase.
Klar, ja.
Und von dem her ist das, diese Schmerzfreiheit, die da sofort oder sehr, sehr schnell eben eintritt, immer auch ein sehr großes positiver Faktor in der Stoßwellenbehandlung bei Muskelverletzungen.
Genau, also ein weiteres Tool sozusagen, um gerade in der Reha jetzt den Wundheilungsprozess bestmöglich zu unterstützen.
Ja, zu beschleunigen sogar.
Genau, ja, also, und halt da auch immer wieder, es tut sich ja bei uns Gott sei Dank auch was, ja, dass sich einfach, wie du gerade gesagt hast, früher hat man da einfach gesagt, auch nicht reingehen. Vielleicht diesen Unterschied zwischen Massage und mit Stoßwelle, vielleicht kommt das einfach auch anders an am Muskel. sicher spannendes Thema, ja, dass, dass das zwar noch immer dabei ist, aber irgendwie trotzdem es auch Zeichen gibt, dass das trotzdem möglich ist, beziehungsweise vielleicht ist die Stoßwelle da das bessere Tool, um danach reinzugehen sozusagen.
Das, wie gesagt, es ist halt durch die Stoßwelle, das sieht man an den Rattenmuskeln, also an der Matiasowski-Studie, es bildet sich halt keine Narben, oder viel weniger Narbengewebe, es sind viel mehr Muskelzellen schon wieder aktiv, die dann sich viel schneller wieder in die richtige Formation bringen, mal ganz vereinfacht gesagt. Das ist schwierig zu beschreiben, das muss man im Bild dann wirklich sehen. Die Studie ist öffentlich sichtbar, also wer sich da interessiert, kann das nachlesen. Ja. Und dann sieht man auch mal, und ich bin sicherlich keiner, der histologisch perfekt ausgebildet ist, aber das sieht man wirklich auch als histologischer Laie, sage ich jetzt mal, dass da die Zellen total anders aussehen und dass der Muskel sich einfach nach 7 Tagen ganz anders darstellt. Ob ich jetzt NSAR gebe, ob ich jetzt gar nichts tue, das ist einfach ein brutaler Unterschied.
Sehr cool. Das heißt, zusammenfassend, Muskelverletzung von Beginn an und hat da einfach einen richtig guten Input für die Wundheilung, unterstützt das bestmöglich, versucht das Ganze auch zu beschleunigen, bewiesenermaßen. Und man kann rein theoretisch jeden Tag draufgehen, wenn möglich, absolut, in einem Vereinssetting oder auch in der privaten Praxis, wenn einer sagt, der kommt täglich. Aber von den Abständen her soll es jetzt auch nicht zu weit sein wahrscheinlich. Also nicht jetzt am Montag und dann die nächste drauf ist wieder am Freitag. Wird vielleicht auch einen Input haben, aber vielleicht jetzt nicht den man hat, wenn man das Ganze, ich bin immer Freund oder ich sage immer, bei Muskelverletzungen ist die Häufigkeit extrem wichtig, wenn man sich sieht, einfach weil man gerade bei Muskelverletzungen viel weiterkriegen kann, wenn die Häufigkeit da ist. Das ist jetzt bei einem Kreuzbandriss vielleicht anders, da gibt man dann seine Übungen, Krafttraining und evaluiert das immer wieder, aber beim Muskel, finde ich, können wir Physios wirklich ganz gut, haben wir gute Handwerke und Tools, um das wirklich auch in eine gute, dass das richtig gut reinstartet, das Ganze. Und
das da ist die
völlig richtig, Stoßwelle definitiv ein weiterer Input, um das Ganze noch bestmöglich zu unterstützen. Ja. Magst du zu Muskeln noch was sagen? Oder?
Nein, ich glaube, das ist schon mal ein grober Überblick.
Ich finde es auch gut. Gehört, das ist definitiv ein guter Input, glaube ich, für alle, die auch im Sport arbeiten, dass man da einfach mit dem Tool dann bei Muskelverletzungen, was ja oft vorkommt, einfach.
Man kann ja auch den Muskel, also man muss den Muskel ja nicht erst behandeln, wenn er verletzt ist. Also wenn man zum Beispiel die Stoßwelle im Trainingslager dabei hat und jeder kennt es, da kommen die Spieler zum Physio und sagen, hey, mein Muskel macht zu und ich merke so, es ist ein bisschen mehr Spannung drin. Ich nehme da einfach den Tonus raus und zwar sofort und ich kann damit myofasziale Ketten in der Spannung sofort verändern und sofort meine ich halt einfach die Behandlungsdauer einer Stoßwellenbehandlung. Wenn ich sage, ich arbeite mit 25 Hertz, also mit wie viele Stoßwellen pro Sekunde werden sozusagen erzeugt, wenn ich damit 25 Hertz arbeite und dann 6.000, 8.000 Schuss mal die Wade freischieße, das ist sofort auch bei dem Gesunden einfach sofort ein lockeres und besseres Gefühl. Ja, bestes Beispiel, ich war auf der PGA-Tour im Physiobus mit dabei, im Physiotruck. Die Spieler, die Golfer, die da reinkommen, die sind alle gesund. Denen fehlt nichts. Die sind nicht verletzt, aber die kommen rein, haben gerade 18 Loch Golf gespielt. Und natürlich ist da Quadratus Lumborum einfach ein bisschen fester. Dann gehst du da mit der Stoßwelle drauf, Tonus geht runter und schon sagt der Spieler, ich kann mich besser drehen. Und das ist ja dieser Mehrwert, es geht brutal schnell. Wir sprechen von 5-6 Minuten Behandlungszeit. Spieler steht auf, sagt, und er merkt sofort, ich kann mich besser drehen. Und das ist ja das, was dann manchmal gerade im Leistungssport nochmal die paar Prozentsatz an Leistungssteigerung mit sich bringen, weil ich ein bisschen größeren Bewegungsamplitude einfach mitbekomme und dadurch mehr Power, mehr Energie, was auch immer, dann produzieren kann. Und das ist ja dann einfach so ein Tool, gerade in der Sportphysiotherapie, wo ich auch den Gesunden auch präventiv sozusagen, um Muskelverletzungen zu vermeiden, um Fehlspannungen mal rauszunehmen, schon die Stoßwelle mit einsetzen kann. Klar, wenn der Muskel verletzt ist, wird er schneller heilen mit der Stoßwelle, wird es damit belegt. Aber bevor er verletzt wird, präventiv, da macht es dann eigentlich richtig Spaß.
Ja, ich finde auch immer, wenn man mit Sportlern, Sportlerinnen unterwegs ist, sei es jetzt Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, dann hat man ja fitte Leute vor sich und will, dass die auch fit bleiben. Da brauche ich jetzt nicht die fancy Kreuzbandübungen oder Schulterübungen auspacken, sondern da brauche ich einfach was im Petto, was ich manualtherapeutisch schaffe, wo ich vielleicht meine Gerätschaften habe, die mich da einfach unterstützen. Und um das geht's ja, glaube ich, in der Sportbetreuung. Oder so sehe ich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Ich will, dass der am Tag X zu 110%, wenn möglich, performen kann.
Ja. Und das ist zum Beispiel, ganz kurz nochmal zurückzukommen, für mich dann auch ein Grund für das EMS-Gerät gewesen, weil ich packe es in den Koffer und es ist portabel, mobil und ich kann es einfach mitnehmen, Hotelzimmer, zack, aufstellen und ich kann behandeln.
Naja, also so mobile Geräte sind immer top, Game Ready, wenn du das kennst, ist ja auch so ein Tool, richtig cool auch für unterwegs, kannst eine Steckdose anstecken und so. Ganz kurz, nur myofasziale Ketten, nur ein kurzer Ding, gehst, schätze mal nach Meyers oder so in die Richtung, je nachdem. Genau, gehst du da mit dem Gerät die Kette einfach entlang oder bist du da immer nur punktuell oder wie?
So wie ich es mit den Fingern freimachen.
So wie du es
Früher mit den Fingern gemacht habe, gehe ich jetzt mit der Stoßwelle, Erfahrung gemacht habe, man darf die myofaszialen Ketten nicht zu lang, also nicht auf einmal zu viel machen, gerade wenn viel Spannung am Anfang drauf ist, weil manchmal das ganze System dann einfach eskaliert. Also ich habe einmal einen Patienten das ganze Bein behandelt und er hat am nächsten Tag hatte Kieferprobleme danach, weil da war so viel Tonus in dem ganzen System und ist halt dann, daraus lernt man, also daraus habe ich auch gelernt in meiner Praxisanwendung und dann macht man halt nur mal einen Teil, verändert da die Spannung und dann, wenn er dann beim nächsten Mal kommt, kann man sagen, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und arbeiten die Kette weiter nach oben.
Sehr cool.
So das Ganze mal frei machen.
Ja. Sehr cool. So ein Klassiker auf Knochenebene, jetzt haben wir natürlich im Sport gerade so Sachen wie, ich sage jetzt mal, der Tennisellbogen, Epicondylitis, aber Klassiker ist auch so die Schambeinentzündung. Knochen, wie ist das auch ein Thema, wo du sagst, mit der Stoßwelle gehst bei Knochenproblematiken, Ansatzproblematiken da auch wirklich drauf?
Ja, definitiv. Ich habe es vorher schon gesagt, diese ganzen Pseudarthrosen, Jones-Frakturen, was man gerade beim Fußballer sehr häufig hat, super gut mit der Stoßwelle. Einfach, da kommt immer die Idee dahinter, Stoßwelle aktiviert die Stammzellen. Das ist ja die belegte Wirkung. Und das möchte ich ja in dem Bereich immer haben. Und von dem her funktioniert das perfekt. Knochenmarksödem, egal ob das jetzt am Schambeinast oder am Tibiakopf oder am Sprunggelenk ist, sind ja so Klassiker eigentlich in der Sportphysiotherapie. Da hat man ja immer, oder für mich war das früher immer so, es ist ja so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite muss ich es belasten, zu viel ist nichts, zu wenig ist auch nichts. Und so richtig ein Plan von der Belastungssteuerung, sind wir ehrlich, da schwimmt jeder so ein bisschen im trüben Wasser.
Ja, das ist noch so ein bisschen.
Und jetzt mit der Stoßwelle ist einfach so ein Tool, wo ich sage, ich kann einfach von außen dem Knochen in der Heilung sozusagen unterstützen. Ich kann seine körpereigenen Heilungsreaktionen, sprich das Ausschütten der Osteoblasten, die Osteoblastenaktivität, kann ich anregen im Knochen, dass der Knochen einfach von innen raus ausheilt. Und wenn das dann auch Patienten sind, die teilweise, also können Sportler sein, können natürlich auch Frauen sein, zum Beispiel nach der Entbindung, die eine sehr lange, schmerzhafte Phase auch haben am Schambeinast. Das ist einfach, kann man super schön mit 3-4 Behandlungen wirklich, und das ist dann auch im Kernspin nachweisbar, einfach dieses Knochenmark dem wegschießen. Also wegschießen in Anführungszeichen, sondern einfach den Knochen so behandeln, dass das Knochenmarksödem danach im Kernspinbild nicht mehr zu sehen ist. Und und wenn man dann das Ganze kombiniert, und das ist ja für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, Stoßwelle alleine ist ganz nett, aber das Wertvolle ist dann, wenn ich zum Beispiel ein Knochenmarksödem am Becken habe, dann behandle ich das Knochenmarksödem und dann kann ich gleichzeitig im Training die Myofaszial oder die muskulären Dysbalancen letztendlich ausgleichen und dann mit dem Training drauf gehen, die Belastung wieder steigern, solche Sachen. Und so kann ich dann langfristig den Patienten da einfach auch unterstützen, dass es dann zu keinen Rezidiven mehr kommt.
Knochen ist ja immer so, da ist ja wenig dazwischen oft einmal, gerade bei so Tibia, Schambeinast und so weiter. Das heißt, da wird es wahrscheinlich noch einmal die Spur intensiver sein. Kann man das so sagen oder unterscheidet sich das dann gar nicht mehr so vom Schmerz? Ist dein Feedback?
Ja, aber das kann man schon so als Faustregel so ungefähr sagen. Je weniger Weichteil zwischen Stoßwelle und Knochen ist, desto intensiver ist sie spürbar. Wenn ich eine Wade, einen Oberschenkel behandle, da kannst du mit 2,5 Bar draufgehen, da merkt man meistens noch nichts. Wenn du an die Tibia, an den Knochen direkt rangehst, da fange ich halt mal mit 1,0 Bar an. Und da ist dann, und das ist wieder das, was ich vorher schon gesagt habe, wenn es dann halt zu heftig ist für den Sportler oder für die Sportlerin, dann gehe ich halt einfach vor dem Laser drauf, reduziere die Nozizeptoren und kann dann schön mit der Stoßwelle draufgehen. Okay. Und dann ist es auch so, wenn ich einen Knochen behandle, sehr häufig sind dann die ersten ein, zwei Tage danach, dass der Knochen richtig nacharbeitet. Mhm. Also dass der Patient beim zweiten Mal kommt und sagt, hey, ich hatte ganz schön Schmerzen. Aber das muss man einfach gut aufklären, weil ich aktiviere die Osteoblasten im Knochen und wenn die Osteoblasten anfangen zu arbeiten, natürlich spüre ich das. Das will ich ja eigentlich erreichen. Und klar, wenn ich das dem Patienten, dem Sportler im Vorfeld sage, hat er auch die Compliance damit. Dann sagt er nicht, jetzt gehe ich da hin, dann schießt er da drauf, das tut mehr wie vorher. Mhm. Sondern er versteht dann auch, dass es aushält. Ja, klar.
Und von der Häufigkeit bei Knochen, auch wie beim Muskel jeden Tag, oder soll man da die Synthese ein bisschen arbeiten lassen, oder sagt man alle 72 Stunden, oder?
Also vom Prinzip, egal welche Struktur, Muskel, Knochen, Myofaszial, wie man es einsetzt halt, ist es so, dass ich, also früher habe ich immer zwischen 7 und 10 Tagen zwischen einer Behandlung gemacht. Mhm. Mittlerweile ist einfach so die Studienlage, dass man eher dazu kommt zwischen 3 und 5 Tage.
Okay.
Und ich kann öfter,
ja,
aber ich sollte zwischen 3 und 5, 6 Tage, also das ist nicht in Stein gemeißelt, aber so ungefähr, wie es halt zeitlich sich rausgeht, sollte man das in dem Rahmen sozusagen machen. Also und am Anfang, also ich mache immer, wenn ich behandle, immer 3 Behandlungen. Mhm. Im Abstand von 3 bis 5 Tagen, also was ich so Montag, Donnerstag, Montag so in den Dreh rum, weil dann kann ich wirklich, dann sehe ich eigentlich in der zweiten Behandlung, was sich tut, und dann manchmal gibt es noch eine 4. oder 5, manchmal sehe ich schon nach der zweiten oder in der zweiten Behandlung, eigentlich ist schon relativ gut, dann warte ich lieber mal, dann kann man mal, gerade wenn man so mit dem Knochen arbeitet, ja, und der Patient sagt, ja, ich merke jetzt eigentlich schon relativ wenig, ich kann die Intensität schon deutlich nach oben führen, das ist für mich so ein Zeichen, ja, ist schon ganz gut von der Heilungsphase, dann kann ich auch einfach mal sagen, okay, jetzt gehen wir mal 10 Tage später, weil der Knochen fängt an zu heilen, der wächst oder der heilt von innen raus, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und da kann ich sicherlich auch mal 10 Tage geben, weil ich habe den Reiz schon gesetzt, dass der Knochen anfängt zu arbeiten. Das kann man dann so ein bisschen individuell letztendlich planen, aber für mich ist immer, wenn ich mit irgendeiner Behandlung anfange, ist immer 3 Behandlungen im Abstand von 3 bis 5 Tagen. So kann man sich so als Faustregel für die Organisation auch.
Das ist ein guter Hinweis. Ja. Wir haben jetzt viel Laudatio auf die Stoßwelle auch gehabt. Gibt es auch negative Erfahrungen, die du damit hattest? Oder wo du sagst, hey, okay, habe jetzt meine 3 Behandlungen gemacht und irgendwie wird es nicht besser, wo du dann noch sagst, okay, es war den Versuch wert, aber es hat unterm Strich dann nichts gebracht, beziehungsweise es führt uns ja dann auch zu Kontraindikationen. Kann man nicht das bei jedem machen, oder gibt es natürlich, wir wissen jetzt diese ganzen klassischen Kontraindikationen mit Tumoren und so weiter, da wird das jetzt wahrscheinlich noch nicht zum Einsatz kommen, aber gerade Kinder, wo vielleicht jetzt der Knochenabschluss noch nicht ganz vonstatten gegangen ist, die aber auch oft Probleme haben, Morbus Osgood-Schlatter ist so ein Klassiker bei Kindern auch oder Jugendlichen. Wie ist da so, also gibt es immer nur, oder hast du auch negative Beispiele?
Also, ich sag mal so, wenn die Indikation passt, hat man relativ viel positive Erfolgserlebnisse mit der Behandlung. Muss man schon.
Also man muss einfach schon wissen, wann setze ich sie ein. Einfach nur, okay, ich habe das Teil jetzt in der Praxis und jeder kriegt von mir das drauf, weil er was hat. Das wäre dann auch der falsche Ansatz.
Also erstens, man braucht immer eine gute muskuloskeletale Befundung davor. Einfach um das genau festzulegen, saubere Befundszeichen zu finden, das ist das eine. Dann muss man wissen, wie die Stoßwelle funktioniert. Wenn ich eine Stoßwelle behandle, ohne Schmerz auszulösen, werde ich kein gutes Outcome haben. Das ist einfach so, weil sie kann nicht wirken. Bei mir in der Praxis ist es so, ja, ich hatte auch schon also zum Beispiel wie den Patienten, wo ich den Fuß behandelt habe und dann hat er Kieferprobleme danach. Ja, das ist eigentlich einfach eine Überdosierung gewesen, nenne ich es jetzt mal. Ich habe auch schon mal einen Patienten behandelt, der kam zu mir mit Schulterproblematik, dann habe ich die Schulter behandelt einmal. Ich habe gedacht, es ist eine, rein so von meinem Wiederbefundszeichen, es ist irgendwo eine Schleimbeutel-Geschichte. Und ja, er kam beim nächsten Mal und gesagt, ich habe solche Schmerzen, es geht nicht. Ja gut, dann muss ich da kein 2. oder 5. oder 10. Mal die Stoßwelle draufhalten, sondern dann war das ein Versuch. Wenn es wirklich der Schleimbeutel da in dem Fall gewesen wäre, hätte ich ihm auch helfen können. Er war es halt einfach nicht. Und dann muss ich auch keine 20er-Serie da draufpacken, weil das ist für mich unseriös, sondern das muss ich dann ganz klar auch sagen. Oder ich sag mal so, wenn ich in der zweiten Behandlung noch überhaupt nichts merken würde, theoretisch, dann werde ich keine dritte, vierte oder fünfte Behandlung machen. Das heißt nicht, dass ich alles mit drei Behandlungen wegzaubere. Es gibt sicherlich Behandlungen, die ich öfter mache, wo ich 6, 7 Behandlungen durchführe. Keine Frage. Aber der Patient merkt nach jeder Behandlung eine Verbesserung. Und das ist dann ein ganz normaler Weg für mich. Und der ist auch, das funktioniert wirklich dann relativ häufig, dass man wirklich positive Behandlungsergebnisse damit sich bringt.
Sehr gut. Also eh wie so oft eine gute Befundung und dann weiß ich auch, setze ich die Stoßwelle ein oder ist es hier in dem Fall jetzt auch nicht angebracht. Und bringt dementsprechend das auf den Punkt.
Eine gerissene Sehne, da kann ich so viel draufballern, wie ich möchte. Die gerissene Sehne wird nicht zusammenwachsen. Ist halt einfach so. Das funktioniert nicht.
Wie ist Supinationstrauma ist da, weil du gerissen sagst, wie ist da dann gehst du da auch gleich direkt ran? Oder
ja, Supinationstrauma, da kombiniere ich es gerne mit dem Laser, weil da gehe ich wirklich mit dem Laser lokal auf den Schmerz oder auf die verletzte Struktur letztendlich, dort, wo der Schmerz entsteht, einfach um dort die Nozizeption zu reduzieren, weil es ist ja nachgewiesen, dass das funktioniert. Und arbeite einfach mit der Stoßwelle den lymphatischen Abfluss. Ich arbeite das Hämatom damit ab, unterstütze es dann meistens noch mit einem Tape nach Mulligan, wo ich die Fibula nach Cranial Dorsal stabilisiere, einfach, dass er in diesen diese Verletzungsbewegung nicht mehr reinkommt. Und dann ist das ein ganz sauberes Nachbehandlungsschema da, wo er da einfach auch da wieder alle 2, 3 Tage kommt, kriegt am Anfang wirklich den Laser nur auf der Stelle der Bandverletzung sozusagen, arbeitet da die Lymphe letztendlich mit der Stoßwelle ab und dann so ab der 2. Behandlung werde ich schon mal in diesen verletzten Bereich mit der Stoßwelle auch mal drüber fahren, weil ich möchte ja auch da die ganzen positiven Wirkungen, die ich vorher schon erklärt habe, einfach auch an einem Band letztendlich erzeugen. Ja, die Stammzellenaktivierung brauche ich da genauso und von dem her kann ich da dann auch so ab dem 4., 5. Tag direkt auf die verletzte Stelle. Wenn die entzündliche Phase halt abgeschlossen ist, die Akutphase, dann kann ich da mit der Stoßwelle auch wunderbar mal drüber fahren.
Sehr gut, perfekt. Ja. Super cooler Input auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt eh auch schon vieles abgedeckt aus deiner Erfahrung, Expertenmeinungen, wo es ja mittlerweile auch viele gibt. Studienlage haben wir auch besprochen, wo du einfach sagst, okay, da gab es viele.
Wir könnten uns über Studien die nächsten 3 Tage
unterhalten. Ich wollte gerade sagen, kann man immer, aber ich glaube, wir haben da heute ein richtig cooles oder die Zuhörer und Zuhörerinnen haben da einen richtig coolen Input bekommen für das Thema Stoßwelle. Jetzt so abschließend als Fazit, ist natürlich ein High-End-Gerät, hat viel oder die Anschaffung ist vielleicht höher. Gott sei Dank gibt es aber Möglichkeiten, wie man das vielleicht auch besser nutzen kann sozusagen. Also dass man vielleicht, es gibt ja Gott sei Dank von all den Medizintechnikenfirmen auch Angebote, um sich das auch als junges Startup-Physio-Unternehmen auch leisten zu können. In der Regel vom Preis her, wie ist das bei euch in Deutschland geregelt pro Einheit? Ich schätze mal, die Krankenkasse zahlt da wahrscheinlich
nix. Also genau. Es gibt Mini-Indikationen, das dürfen nur Orthopäden behandeln, das dürfen keine Physios. Also Physios dürfen es behandeln, aber die dürfen es nicht abrechnen über die Krankenkasse. Es darf aber der Allgemeinmediziner auch nicht abrechnen. Von dem her, also das versteht keiner, warum. Bei der radialen Stoßwelle ist es je nach Region, ich sage jetzt mal alles so zwischen 50 und 80 Euro in dieser Range, kann man da pro Behandlung ungefähr einkalkulieren für eine Behandlung. Ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie so, das Preisgefüge in der Region ist, aber so zwischen 50 und 80 Euro ist eigentlich eine sehr normale Preisrange, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist es, es gibt, wenn man das so ein bisschen auch den Preisvergleich macht, auch sicherlich unterschiedliche Anbieter sich anschaut. Die Preise sind wirklich, also die Preisdifferenzen sind enorm. Nur man darf sich von Preisen eigentlich nicht abschrecken lassen, weil natürlich steht dann da irgendeine Summe am Ende des Tages, aber es gibt ja wunderbare, also bei mir ist es so, ich lease das Gerät und wenn ich sage, ich habe um die 300 Euro Leasingrate und überlege mir, okay, ich habe jetzt 50 Euro pro Behandlung oder 60 Euro oder 70 Euro, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Behandlungen ich im Monat brauche, um nur die Leasingrate abzudecken.
Genau,
also unterm Strich, wenn ich 3 Behandlungen pro Patient mache, ist es ja, habe ich ja vorher gesagt, ich behandle nicht nur einmal Stoßwelle, sondern wenn 3-mal oder gar nicht. Und rechne mal einfach mal mit 50, dann brauche ich ja nur meine 3 Patienten und dann ist das Ding, die Leasingrate herinnen und bei mir in der Praxis, wir sind jetzt zu zweit, kommen wir in der Woche auf 20 bis 30 Stoßwellenbehandlungen alleine. Von dem her ist mir da die Leasingrate dann gerade wurscht. Also das ist dann, ja, ich möchte die bestmögliche Behandlungstech oder das Gerät mit der bestmöglichen Outcome letztendlich mal benutzen. Das hat seinen Preis. Den zahle ich sozusagen, weil ich das Gerät kaufe, aber das kann ich auch ohne schlechten Gewissen an den Patienten weitergeben, weil ich ihm natürlich auch das bestmögliche Outcome damit anbiete.
Ja, ist ja klar.
Das ist ja, ja einfach der Weg, da führt nichts dran vorbei, einfach
ich dann das sagen,
zu investieren.
Genau, also es ist einfach ein, ja, Preis-Leistung passt dann sozusagen.
Absolut, absolut. Und die Patienten, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man dann erfolgreich mit der Stoßwelle arbeitet, da kommt dann ein Patient rein, der sagt, Sie haben meiner Nachbarin an der Ferse geholfen, die hat seit 2 Jahren Schmerzen an der Ferse gehabt. Mhm. Sie haben die dreimal behandelt mit dieser Stoßwelle. Können Sie das an meiner Schulter auch machen? Mhm. Also die diskutieren gar nicht darüber, was kostet die Behandlung, sondern die sagen nur, ich will das haben. Ja. Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist einfach nicht zu unterschätzen. Und gerade es ist ja jetzt mittlerweile ein für meine Praxis in Landshut einfach auch so ein Alleinstellungsmerkmal, wo sie einfach alle wissen, ja, das ist der, da wird einfach mit Sportlern, mit guter Stoßwellentherapie einfach geholfen und gute Ergebnisse erzielt.
Na, das auf jeden Fall. Und ich denke auch immer, gerade bei so Anschaffungen, ich meine jetzt nur Beispiel, ich fahre ein Auto aus dem Raum Bayern seit 2006 und das fahrt noch immer. Ja, und ich kenne Leute, die andere Automarken fahren und mehrere Probleme haben. Also ich fahre den jetzt seit fast bald 20 Jahren und der macht keine Probleme. Und ich glaube, es ist auch immer dieses, wie oft muss ich Teile austauschen? Wie ist die Qualität der Teile? Und lieber vielleicht einmal mehr investieren, dafür ein High-End-Produkt haben, was auch wirklich dann mit einer Leasingrate auch gut zu refinanzieren ist, wenn ich die Patienten auch habe. Ja. Und ich denke, das macht es dann einfach auch spannend, sich vielleicht dafür was die Studienlage auch zeigt, ein High-End-Produkt zu entscheiden unterm
Strich. Ganz klar. Und also nur kurz, weil du es angesprochen hast, die Verbrauchsmaterialien bei dem EMS-Gerät, übrigens EMS kommt aus der Schweiz, also es ist ein Schweizer Produkt, die haben ja auch ihren guten Ruf sozusagen. aber da ist das der Antrieb, also dort, wo der Kolben hin und her schlägt, im Handstück, den muss man austauschen, wobei da ist die Garantie, dass er 1 Million Schuss hält. Realistisch in der Praxis schieße ich zwischen 5 und 8 Millionen Schuss.
Okay.
Und dann kostet einmal so ein Antrieb, ich glaube, 250 oder 300 Euro. Da habe ich, das ist wirklich so überschaubar. Und ansonsten ist da wirklich gar nichts an laufenden Kosten oder ich behandle viel und ich schieße viel und ich quäle das Gerät richtig, aber da ist es kein Verschleiß, keine Schäden oder sonstiges. Es funktioniert, es läuft, es schnurrt wie ein Kätzchen.
Sehr cool. So schön. Ja, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Hey Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du noch kurz vor deinem Heimflug noch Zeit hattest. Ich habe jetzt für euch noch 2 Stück Sachertorte hier stehen. Ich hoffe, ihr esst das. Wir haben halt leider nur süße Spezialitäten.
Das passt perfekt.
Ich weiß, du interessierst dich auch sehr für Ernährung, was ich gesehen habe. Ja. Ich auch, aber hin und wieder darf man vielleicht sündigen.
Muss sein.
Ja. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir euch eine gute Heimreise. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Und,
ja, sehr, sehr gerne.
Genau, würde mich und ich freue und ich hoffe, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen habt können vom Thema Stoßwelle. Und ich glaube, es gibt nichts mehr, was man sagen kann, außer du hast noch ein Abschlusswort.
Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen einen Einblick in die Stoßwellenbehandlung geben, einfach so zeigen, was für ein cooles Tool es einfach im Praxisalltag sein kann, wenn man es richtig einsetzt. Und von dem her, ich kann jeden nur dazu animieren, sich mal so ein Ding als Probestellung sozusagen in die Praxis stellen zu lassen, es selber mal auszuprobieren, vielleicht den Workshop mal zu besuchen, um da einfach mal wirklich vor Ort das Ganze nochmal viel ausführlicher in Theorie und Praxis zu sehen und zu hören und dann natürlich auch in der Praxis zu spüren, selber mal auszuprobieren, wie behandle ich die obere Halswirbelsäule, wie behandle ich einen Kiefer, wie behandle ich, also es gibt da ganz viele Indikationen noch zusätzlich und natürlich ist das auch Ziel von unseren Workshops, da einfach den Leuten zu zeigen, was man tolle Sachen damit eigentlich alles machen kann und von dem her vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, viele von den Zuhörern auch mal auf dem Workshop zu sehen und persönlich kennenzulernen.
Genau, das ist das Ziel. Also abschließend von mir noch, die Firma Alumed ist da sicher auch offen dafür, wenn man so ein Gerät mal testen will, die kann man kontaktieren. In den Shownotes sind wieder alle sämtliche Kontakte und so weiter und so fort verlinkt. Und ja, ich freue mich und sage danke für euer Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.